Meine Damen und Herren, herzlich willkommen im Rangfoyer des Deutschen Theaters Berlin. 100 Jahre ist es her, dass der wichtigste Pionier der wissenschaftlichen Holocaustforschung, Raoul Hilberg, in Wien geboren wurde. Das wollen wir zum Anlass nehmen, um seine Forschung, ihre Schwerpunkte und ihre Wirkung und auch ein wenig über die Umstände, unter denen er sie unternommen hat, zu sprechen. Dazu begrüße ich den Historiker René Schlott, dessen Biografie zu Raoul Hilberg im August erscheint. Den Journalisten Andreas Beckmann, der unter anderem eine lange Nacht über Raoul Hilberg gestaltet hat, und den Schauspieler Manuel Harder. Harder wird im Zusammenspiel mit Beckmann Statements und Einschätzungen für uns zu Gehör bringen. Mein Name ist Bernhard Dörner, ich lehre am Zentrum für Antisemitismusforschung der TU Berlin und sitze hier als Vertreter des Fördervereins der Gedenkstätte und des Museums Sachsenhausen. Der Förderverein veranstaltet diese Zusammenkunft und dieses gemeinsame Nachdenken mit dem Deutschen Theater Berlin. Nach dieser kurzen Einführung werden wir einen O-Ton von Raoul Hilberg hören und ihn auf uns wirken lassen.
Erstens sollten alle Juden, alle Frauen, Kinder, alle getötet werden. Und zweitens sollte man das so machen, dass für Deutschland keine Nachteile davon wahrgenommen werden können. Also das deutsche Gemüt musste bewahrt werden. Und dann gab es keine Zeit zu Überlegungen und Planungen, sondern man handelte. Und wer ein Amt innehatte, der musste diese Sache ausführen. Das war zumindest die Erwartung. Immer wieder stellt man sich die Frage, was ging in dem Gehirn vor? Wir wissen schon, das sind normale Männer. Wir wissen schon, das ist der Durchschnitt. Ist es überhaupt möglich, wenn man in einem Land zumindest 1000 Jahre das Christentum hatte und vor dem Christentum auch eine gewisse Regelung des Lebens, dass man auf einmal die Moral verlor, das Gewissen verlor? Nun ist es bezeichnend, dass gerade in diesem Land so eine weit verbreitete Bürokratie mit so vielen verschiedenen Teilnehmern die seelische Belastung sozusagen, das war der Ausdruck damals, trugen, dass sie sich stark genug fühlten. Es ist eine Selbstverständlichkeit, dass in Nachkriegszeiten den Kindern davon nichts erzählen. Denn die Zurückdrängung im psychologischen Sinn ist ja nicht mit Kriegsende beendet. Ganz im Gegenteil, das geht bis ins Grab. Aber so lasse ich Sie nicht in Ruhe. Denn da muss noch die letzte Frage gestellt werden. Warum gab es eigentlich eine Endlösung? Wer konnte sowas überhaupt in Gang setzen? Selbst Hitler, glaube ich, hat das erst Anfang Februar 1941 entschlossen. Woher kommen diese Gedanken? Sind das deutsche Gedanken? Es handelt sich nicht um einen Hitler, es handelt sich um die Gewissheit Adolf Hitlers, dass Deutsche das durchführen würden.
Der letzte Satz ist wichtig. Hilbergs Ausführungen zeigen, was er nach jahrzehntelangen Studien der Quellen wusste. Ohne die Bereitschaft zur Mitwirkung weiter Teile der deutschen Gesellschaft wäre der Genozid an den europäischen Juden unmöglich gewesen. Schauen wir in die Gegenwart. Aktuell wird in Deutschland mit Interesse recherchiert und mit Verwunderung festgestellt, wer von seinen Verwandten Mitglied der NSDAP gewesen ist. Da wird oftmals ganz konkret offenbar, wie viel über die NS-Vergangenheit in Deutschland verschwiegen wurde. Gleichzeitig gerät wieder die Frage in den Blick, was die Deutschen über den Holocaust wussten und wie sie sich verhalten haben. Schutzbehauptungen wie, davon haben wir nichts gewusst, sind als Lebenslügen der Deutschen wissenschaftlich widerlegt. Das Fundament für die rückhaltlose Aufklärung über die Voraussetzungen, Bedingungen und Methoden des Holocaust hat jedoch maßgeblich ein Forscher vorangetrieben, der lange Zeit sehr einsam blieb und dessen Ergebnisse kaum einer hören wollte. Raoul Hilberg war einer der ersten, der sich dem vorher tabuisierten Thema Mord an den europäischen Juden stellte. Wir werden heute Raoul Hilberg, er war ein ziemlich zurückhaltender Mann, etwas näher kennenlernen. Wir werden O-Töne von ihm hören und haben schon einen gehört. Er wird auf ganz unterschiedliche Weise von den Teilnehmern des Podiums beleuchtet werden. Nach einer kurzen Einführung werde ich das Wort an Andreas Beckmann und Manuel Harder übergeben. Beckmann ist seit vielen Jahren Autor des Deutschlandfunks, schwerpunktmäßig zu Themen der Zeitgeschichte und der Sozialwissenschaften, darunter im November 2023 ein fast dreistündiges Feature im Rahmen der sogenannten Langen Nacht im Deutschlandfunk zu Raoul Hilberg. Faszinierend, kann ich nur sagen. Hierbei arbeitet er intensiv mit Manuel Harder zusammen, der Hilbergs Parts dabei übernahm. Harder ist seit 2017 Ensemblemitglied des Deutschen Theaters Berlin. Die werden also zusammen jetzt die beiden O-Töne bringen und das wird bestimmt sehr spannend. Bitte schön.
Wir machen eine kurze Fassung sozusagen von ungefähr 20 Minuten dieser dreistündigen langen Nacht über Raoul Hilberg. Die können Sie auch in der Deutschlandfunk-App jederzeit finden. Zum ersten Mal gehört von Raoul Hilberg habe ich Anfang der 80er Jahre, also in einer Zeit, wo gerade ein paar Jahre davor wiederum die TV-Serie Holocaust gelaufen ist. Eine amerikanische Fernsehserie, die zum ersten Mal den Völkermord an den Juden nicht nur für eine Fachöffentlichkeit thematisiert hat, sondern es geschafft hat, ihn wirklich in eine öffentliche Debatte, zumindest in der Bundesrepublik Deutschland, zu rücken. Und als jemand, der damals gerade ein historisches Studium aufgenommen hat, hat mich vor allem Dingen die Frage interessiert, wie die deutsche Gesellschaft in ihrer Gesamtheit den Judenmord hatte mittragen können. Doch von den damals ja noch zahlreich lebenden Zeitzeugen hat man das gehört, was Bernward Dörner auch gerade schon gesagt hat. Die meisten haben angeblich von nichts was gewusst. Und da erschien dann eben 1982 in der Zeitschrift Konkret Literatur eine kleine Notiz zur Frankfurter Buchmesse, dass jetzt ein voluminöses Werk eines jüdischen Autors aus den USA erscheinen werde, das diesen Holocaust als gesamtgesellschaftliches deutsches Vernichtungswerk minutiös beschreiben würde. Und es wurde noch angefügt, man hätte dieses Buch in Deutschland durchaus früher haben können, also mindestens 20 Jahre früher hätte man eine deutsche Übersetzung haben können, aber sämtliche renommierten Verlage, denen es angeboten wurde, haben es immer weitergereicht, weil es keiner eben veröffentlicht wollte. Und dieses Buch hieß Die Vernichtung der europäischen Juden und war eben von Raoul Hilberg.
Das Urteil war, ja, man braucht das nicht, es ist schon alles bekannt. Wir wissen schon, wie viel wir wollen. Und das ist der Schlüssel. Man wollte nicht mehr wissen.
Vor allen Dingen wollte man es damals in der Zeit und vielleicht auch heute noch nicht so genau wissen. Jedenfalls nicht so im Detail, wie Hilberg es dann aufgeschrieben hat, wer eigentlich genau was beigetragen hat zum Holocaust. Das konnte man als Student nicht nur die Menschen aus der Eltern- oder damals noch Großelterngeneration kaum fragen, das konnte man damals auch von seinen Professoren an der Universität kaum beantwortet bekommen. Also es gab natürlich allerhand Biografien von Nazi-Größen, angefangen von Hitler, aber auch durchaus von einigen anderen, die dann scheinbar die mehr oder weniger alleinigen Täter waren. Es gab Abhandlungen zur Geschichte des Antisemitismus in Deutschland. Es gab Faschismus-Theorien, die irgendwie erklärten, warum es quasi notwendig war für die bürgerliche Herrschaft oder gewesen sein sollte, dass es den Faschismus, wurde er auch genannt, eben nicht Nationalsozialismus, gegeben hat. Aber eine Frage blieb eben immer unbeantwortet. Wie konnte die gesamte deutsche Gesellschaft bei diesem Völkermord bis zum Schluss mitmachen. Und das war für mich, aber auch für viele damals junge Leute in den 80er Jahren die Schlüsselfrage. Und Raoul Hilberg war für meine Wahrnehmung jedenfalls der Erste, der dazu eine Erklärung anbot.
Die Judenvernichtung war ein deutsches Werk. Ausgedacht in deutschen Amtsstuben, in einer deutschen Kultur. Für mich stand von Anfang an fest, dass man diese Geschichte nicht in allen ihren Ausmaßen begreifen konnte, ohne die Maßnahmen der Täter nachzuvollziehen. Der Täter hatte den Überblick. Er allein spielte die Schlüsselrolle. Durch seine Augen musste ich die Vorgänge betrachten, von der Planung bis zum Höhepunkt. Dass ich vor allem der Täterperspektive folgen musste, wurde für mich zu einer ehernen Faustregel.
Ja, und mit dieser Faustregel hat sich Hilberg wirklich überall isoliert. In der Gesellschaft, in der Wissenschaft. Es gab ja vor ihm durchaus andere Holocaust-Forscher. Er war nicht der allererste. Und die hatten sich aber etwas ganz anderes zur Aufgabe gestellt, nämlich die Aussagen der Überlebenden zu sammeln in erster Linie. Und diesen Ansatz hat Hilberg zunächst mal weitgehend ignoriert. Er stellte sich die Aufgabe, auch wenn das heute vielleicht geradezu grotesk oder undenkbar scheint, quasi so etwas wie Täterempathie zu entwickeln. Also natürlich nicht zu verwechseln mit Sympathie, auch weniger mit im klassischen Sinne Einfühlungsvermögen. Aber er wollte wissen, wie haben sie es gemacht? Wie haben die Deutschen das gemacht? Nicht nur in einem technischen Sinne, nicht nur in einem institutionellen Sinne, wie haben sie sich ihre Vernichtungsmaschinerie aufgebaut, sondern wie haben sie es mental geschafft, sozusagen sich in die Lage zu versetzen, Schritt für Schritt ihr Vernichtungswerk umzusetzen. Dinge zu tun, die eigentlich unvorstellbar waren.
Die Deutschen wussten 1933 nicht, was sie 1935 oder 1938 machen würden. Bis 1941 war ja nicht einmal der in deutscher Korrespondenz als Endlösung bezeichnete höhere Vernichtungszweck formuliert. Doch die Richtung stand fest, geprägt durch immer schärfere und krassere antijüdische Maßnahmen. Auf diesem Weg zeichnete sich die Logik der Entwicklung ab. Allein weil die früheren, harmloseren Maßnahmen immer die administrativen Vorbedingungen für spätere, brutalere waren. Kurz, die Vernichtung der Juden hatte eine innere oder latente Struktur. Dieses Phänomen nannte ich Vernichtungsprozess.
Und indem er auf dieses Prozesshafte abhob, oder wissenschaftlich gesprochen vielleicht könnte man sagen strukturalistisch argumentierte, begab sich Hilberg natürlich in die Gefahr, dass seine Geschichtserzählung dann erstarren würde. Zu einer Geschichte, in der sozusagen eine Bürokratie mehr oder weniger seelenlos vor sich hin arbeitet, wo es dann aber in der Geschichtserzählung keine handelnden Subjekte mehr gibt, keine Menschen mehr gibt, die zu Täter werden oder eben vielleicht auch nicht. Aber das Fesselnde für mich bei der Lektüre von Hilbergs Buch war dann, dass genau das nicht passierte in seiner Darstellung, obwohl er eine sehr spröde Art zu schreiben und Dinge darzustellen hatte. Also er hätte sicherlich nirgendwo einen Preis für Stilistik gewonnen. Aber indem er beschreibt, wie die NS-Führung dann Stück für Stück die gesamte Gesellschaft mit einbezogen hat und damit die Vernichtungsmaschinerie immer größer wurde und immer reibungsloser laufen konnte, indem er das alles beschreibt, wie eben immer mehr einzelne Menschen in ganz unterschiedlichen Rollen sich in diese Maschinerie haben einreihen lassen oder sich eingereiht haben, sich selbst eine Rolle gesucht haben und sich beteiligt haben.
Das ist ein Produkt einer langen Kette von Entscheidungen, die von verschiedenen Menschen in allen Schichten des Volkes, in allen Ämtern, Einheiten und Gesellschaften getroffen worden sind. In einem Verwaltungsvorgang war es äußerst wichtig, dass man in einer richtigen Zeit die richtige Organisation einschaltete. So sind Täter Polizisten natürlich, aber auch Finanzmänner, Rechtsanwälte, Ärzte, Ingenieure, Eisenbahner und so weiter und so weiter. Das heißt, es waren verschiedene Instanzen, verschiedene Männer, verschiedene Menschen an diesen Angelegenheiten beteiligt. Keine Organisation kann man auslassen, selbst die Kirche.
Und Zug um Zug kommen dann auch alle vor in Hilbergs Erzählung. Die verschiedensten Bildungsgrade, alle sozialen Schichten, sehr viele, wenn nicht sogar alle Berufe und Professionen, alle Konfessionen, Männer vor allen Dingen, Frauen aber durchaus auch. Also im Grunde tatsächlich die gesamte deutsche Volksgemeinschaft, wie sie sich damals empfand, oder ein Querschnitt durch diese Volksgemeinschaft. Und trotzdem entsteht nie sowas wie eine Kollektivschuldthese oder so ein Klischeebild einer Kollektivschuld, weil Hilberg immer wieder differenziert. Man kann dieses Buch sogar fast lesen wie ein Nachschlagewerk der Täter. Das haben manche Leute übrigens auch getan, weil er so viel wie möglich nicht nur Funktionen nennt, sondern auch Namen nennt. Und auf eine scheinbar kalte, aber in Wahrheit einfach nur nüchterne Art und Weise, wie es angemessen ist für einen Wissenschaftler oder für einen Historiker, so viele Beteiligte wie möglich nennt und trotzdem versucht, jedem sozusagen gerecht zu werden, sowohl im Beschreiben seiner Schuld, aber auch im Bemessen der Grenzen seiner Kompetenzen und insgesamt dann natürlich das Zusammenspiel aller darzustellen.
Die Vernichtung der Juden war ein totaler Prozess. In seiner Komplexität vergleichbar einem modernen Krieg, einer Mobilmachung oder einem nationalen Aufbau. Ein administrativer Prozess solchen Ausmaßes lässt sich nicht von einer einzelnen Behörde durchführen. Selbst dann nicht, wenn es sich um ein so geschultes und effizientes Organ wie die Gestapo oder um ein Kommissariat für Judenfragen handelt. Denn ein Vorgang, der in jede Phase des menschlichen Lebens eingreift, wird schließlich die Kräfte der gesamten organisierten Gemeinschaft in Anspruch nehmen. Daher finden wir unter den Tätern nebeneinander die hochspezialisierten Techniker der Rüstungsinspektionen, die nur mittelbar beteiligten Beamten des Reichspostministeriums und die Mitglieder eines teilnahmslosen, die Augen verschließenden christlichen Klerus. So unterschied sich die Vernichtungsmaschinerie nicht grundlegend vom deutschen Gesellschaftsgefüge insgesamt.
Und in dieses Gesellschaftsgefüge haben sich damals dann eben fast alle Deutschen eingefügt. Vielleicht wurden sie auch eingefügt, ob sie es wollten oder nicht. Und sie wurden damit Teil der Vernichtungsmaschinerie. Die einen vielleicht aus Gehorsam oder Autoritätsfixiertheit, andere aus einem professionellen Ehrgeiz, weil sie mal zeigen wollten, was sie konnten, wenn sie so eine komplexe Aufgabe gestellt bekamen. Auch aus einer Haltung heraus, die sie später dann, als ich jung war, immer noch gerne als Idealismus gesehen haben wollten, nämlich, dass sie eben Volk und Vaterland gedient hätten. Und für Hilberg waren alle diese Motive wichtig. Er hat versucht, die alle zu sammeln und sie kommen auch alle vor in seinem Buch und auch diese Haltungen finden sich bei Protagonisten in diesem Buch von Hilberg, das er immer weiter fortgeschrieben hat. Und dann hat er aber mich und ich glaube, die meisten seiner Leser auch noch mal überrascht, 1992, als er aus dieser unermesslichen Materialfülle, dass er die noch mal neu geordnet hat und den Vernichtungsprozess jetzt nicht mehr nur noch aus der Sicht des Vernichtungsapparates der deutschen Täter beschrieben hat, sondern quasi noch mal multiperspektivisch versucht hat zu erklären und dann auch die lange von ihm mehr oder weniger ausgeblendete jüdische Perspektive mit eingefügt hat. Und er hat diese Perspektive dann in Beziehung gesetzt zu der Deutschen unter dem Titel Täter, Opfer, Zuschauer.
Die Juden hatten viele Nachbarn. Während der Katastrophe standen diese Schaulustigen gewöhnlich tatenlos daneben. Nicht-Einmischung schien ihr wichtigstes Motiv, bisweilen ein Glaubenssatz zu sein. Ein Jude, der Anfang 1945 in einem offenen Kohlenwagen von Auschwitz nach Nordhausen transportiert wurde, erinnert sich, dass in Deutschland viele Menschen auf den Brücken und an der Strecke standen. Sie sahen uns. Sie wussten, was geschah. Keine Reaktion, keine menschliche Regung. Wir waren allein, verlassen von den Menschen, zu denen wir einst gehört hatten. Insgesamt bildeten die örtlichen Gaffer eine menschliche Mauer um die in Gesetzen und Ghettos gefangenen Juden. Fast bis zuletzt zögerten die Juden, bevor sie einen Versuch machten zu fliehen, um in der Gesamtbevölkerung unterzutauchen. Denn Flucht bedeutete das Risiko der Denunziation oder Erpressung. Jeder konnte gefährlich sein und Hilfe war ungewiss.
Es gab eine Art Mentalität, schwer erklärbar, es gab es aber doch, ohne es aber gut zu heißen hat, denn man darüber nicht protestiert. Und was wichtiger war, in der Bürokratie selbst sieht man nicht, wie ein Regierungsrat oder ein Konsul oder ein Oberstleutnant oder ein Prokurist mal sagt, das ist nicht für mich, da mache ich nicht mit. Bei den Italienern sieht man das, bei anderen Völkern sieht man das, aber nicht bei den Deutschen.
Hilberg will an dieser Stelle aber keine quasi deutsche Disposition beschreiben, zu Tätern zu werden. Nicht ideologisch, schon gar nicht genetisch. Was er beschreibt, ist ein soziales Muster, das sich dann historisch als eine typisch deutsche Verhaltensweise herauskristallisiert hat. Und indem er das so erklärt, wurde damals für mich durch das Lesen von Hilberg sogar glaubhaft, was viele deutsche Zeitgenossen hinterher so oft betont haben, was wir Jüngeren aber im Grunde nicht glauben konnten, dass sie nämlich eigentlich gar keine Nazis gewesen waren. Das ist nicht ganz falsch, bei vielen nicht gelogen. Sie waren es nicht von Anfang an. Aber sie wurden dann eben doch fast alle, wenn es drauf ankam, wenn es von ihnen erwartet, verlangt wurde, dann wurden sie eben doch zu Mittätern. Ob sie nun in die Partei eintraten oder nicht, ob sie es nun in voller Überzeugung getan haben oder eher zögerlich, aber aus ganz unterschiedlichen Motiven heraus waren dann doch viele bereit, wie man heute sagen würde, sich einzubringen.
Die deutschen Bürokraten, die im Rahmen ihrer jeweiligen Zuständigkeit zur Vernichtung der Juden beitrugen, hatten alle an diesem Erlebnis teil, sei es durch Routinearbeit, etwa die Abfassung einer Verordnung oder die Abfertigung eines Zuges, sei es geradewegs am Eingang einer Gaskammer. Sie vermochten, die ganze Tragweite des Dramas noch aus den unscheinbarsten Versatzstücken herauszulesen. Zu jedem Zeitpunkt bewiesen sie verblüffendes pfadfinderisches Geschick im Falle ausbleibender Direktiven, nahtlose Übereinstimmung ihres Handelns trotz fehlender gesetzlicher Richtlinien und ein tiefes Verständnis der zu bewältigenden Aufgabe auch dort, wo keine expliziten Weisungen vorlagen.
Und gerade weil er immer wieder so nüchtern redet und schreibt wie an dieser Stelle, klingen Hilbergs Thesen manchmal beinahe ungeheuerlich. Also in diesem Zitat auch, wo es dann um die emotionale Seite des Geschehens ja auch geht und er die Vernichtung der Juden beschreibt als Erlebnis. Also man könnte in der heutigen modernen Sprache sogar fast sagen, als großes Event, wo dann jeder und jede sich beteiligen kann, wo alle sich als eine große, unverbrüchliche Gemeinschaft fühlen können, wo alle an ihre Grenzen gehen können und sich selber spüren und entfalten können. Und bei dieser These beruft sich Hilberg auf Heinrich Himmler und dessen berühmt-berüchtigte Posener Reden vor SS-Offizieren und NS-Gauleitern. In denen hat Himmler tatsächlich, so grotesk das heute klingen mag, die Vernichtung der Juden als emotional herausforderndes Projekt beschrieben.
Einerseits sagt der Himmler, darüber werden wir nicht sprechen. Andererseits ist er sich doch bewusst, dass darüber einmal gesprochen werden wird. Und für die spätere Geschichte ist das doch gemacht. Es wird entdeckt werden, natürlich nicht sofort. Wie ich die Dinge sehe, wurde das gemacht, um der Welt mal zu zeigen, was Deutschland ist, was man schaffen konnte. Und zuletzt würde die Welt das anerkennen und bewundern.
Diese Rede Himmlers zitiert Hilberg schon in der ersten Fassung seines Buches und er hat sie nochmals aufgegriffen 2006 in seinem, soweit ich jedenfalls weiß, letzten Vortrag in Deutschland auf einer Veranstaltung der Bundeszentrale für politische Bildung in Berlin.
Jetzt zitiere ich zu Ende, was Himmler am 6. Oktober 1943 den Gauleitern sagte. Der Satz, die Juden müssen ausgerottet werden, mit seinen wenigen Worten, meine Herren, ist leicht ausgesprochen. Für den, der es durchführen muss, ist es das Allerhärteste und Schwerste, was es gibt. Es trat an uns die Frage, wie ist es mit den Frauen und Kindern? Ich habe mich entschlossen, auch hier eine ganz klare Lösung zu finden. Ich hielt mich nämlich nicht für berechtigt, die Männer auszurotten und die Rächer in Gestalt der Kinder für unsere Söhne und Enkel groß werden zu lassen. Es ist durchgeführt worden, ohne dass, wie ich glaube, sagen zu können, unsere Männer und Führer einen Schaden an Geist und Seele erlitten hätten. Diese Rede wurde auf Tonband aufgenommen und wir haben sie in Washington. Und ich muss sagen, der letzte Satz, kein Schaden an Geist und Seele, ist mir noch immer ein Problem. Ist er wahr?
Hier zeigt Hilberg nochmal auf seine ganz eigene Art und Weise Empathie. Für die Deutschen, sogar für die Täter, vor allem aber für deren Kinder und Enkel. Verstehen die Deutschen inzwischen, was sie den Juden angetan haben, was sie angerichtet haben mit ihrem Völkermord, was sie in dem Sinne dann auch der ganzen Welt angetan haben und wie sie auch sich selbst dabei beschädigt haben? Und wenn sie das verstehen, kann ein solches Verständnis ein Schutz sein, damit sich derartiges nicht wiederholt? Raoul Hilberg ist, das war jedenfalls mein Eindruck, in dieser Hinsicht immer sehr skeptisch geblieben. Und je mehr Leute in der Öffentlichkeit der Deutschen, aber nicht nur der Deutschen, aus ehrlichem Herzen riefen, nie wieder, desto mehr kam Hilberg zu der im Grunde unerträglichen, aber für ihn quasi wissenschaftlich auch unausweichlichen Schlussfolgerung jederzeit wieder.
Danke, Andreas Beckmann und Manuel Harder, für diesen aufschlussreichen Einblick. Die Wortgewalt Raoul Hilbergs wurde sehr gut deutlich. Er ist gnadenlos nüchtern, gallig nüchtern, aber er ist auch ein begnadeter, pointierter Zuspitzer, wenn man so will. Ich sage, er ist ein Wiener. Herr Beckmann, ich bin mit der Formulierung Empathie, Hilberg hätte Empathie gehabt in diesem Kontext, nicht einverstanden. Also Sie haben ja eingangs auch deutlich gemacht, dass ohne die Fähigkeit, sich in eine Person hineinzuversetzen, und sei es auch Hitler, kann man als Historiker, Soziologe, Sozialwissenschaftler ja gar nicht arbeiten. Das ist schon klar, hermeneutisch. Aber der Begriff Empathie ist hier missverständlich. Den würde ich nicht gebrauchen. Das brauchen wir aber jetzt nicht ausdiskutieren. Oder wollen Sie direkt dazu Stellung nehmen?
Naja, er ist heute oft in der Diskussion irgendwie positiv konnotiert, fast in einem sozialarbeiterischen Sinne. Aber Empathie braucht ja zum Beispiel auch der feststellen muss, warum jemand scheinbar unvorstellbare Morde begangen hat. Und genau darum ging es eigentlich auch. Und diese schonungslose Art, empathisch zu blicken, die hatte Hilberg drauf sozusagen. Das war seine oder eine seiner Methoden. Und ich glaube auch, gerade weil er damit so tief reingucken konnte in die deutschen Täter, in die Tätergesellschaft, dass das neben all den vielen Details, die sozusagen rein theoretisch sogar gerichtsrelevant hätte werden können, wenn man feststellt, wer wann wo welchen Befehl gegeben hat oder so, dass auch dieser tiefe Blick mit dazu beigetragen hat, dass dieses Buch so lange abgelehnt worden ist, dass niemand das wissen wollte. Und interessanterweise auch später Künstler, also der berühmteste ist vielleicht Jonathan Littell, Die Wohlgesinnten heißt dieses Werk, die versucht haben, diese emotionale Seite der Täter zu beschreiben, die haben Hilberg als Berater sich ausgesucht. Ich habe für die Recherchen der Lange Nacht sogar ein sehr langes Gespräch nochmal, das auch im Radio ausgestrahlt worden ist, zwischen Littell und Hilberg. Und da ging es wirklich um diese Einfühlung in die Täter, nicht um irgendwas zu beschönigen, irgendwas zu entschuldigen oder irgendwen zu entlasten, sondern wirklich um diese ganz dunkle Seite zu verstehen. Darum ging es. Und diese Art von Empathie, die meine ich, und die ist schwer auch auszuhalten für alle, aber die hatte Hilberg.
Ja, wir gehen jetzt über zu dem weltweit besten Kenner des Werks und vor allem der Persönlichkeit Raoul Hilbergs. Dazu begrüße ich den Historiker René Schlott. Und ich bin jetzt auch sehr gespannt, weil Sie wollen uns einen Einblick geben in das Leben Raoul Hilbergs und sein Wirken. Und Sie sind frisch habilitiert an der Technischen Universität Berlin. Im April wird dann ja Ihr Buch erscheinen.
Ja, ich würde jetzt ein bisschen mehr über den Menschen Raoul Hilberg erzählen. Wir haben ja viel über das Werk gehört. Das war auch das Interesse, was ich an der Biografie hatte. Als ich Hilberg sozusagen für mich entdeckte, dachte ich mir, da ist jemand, der selber Familienangehörige im Holocaust verloren hat, der selber flüchten musste und der sich dann ein Leben lang wirklich mit keinem anderen Thema beschäftigt. Also stellen Sie sich das vor, Tag für Tag diese Quellen. Und das war der Impuls sozusagen, meine Motivation, dann anzufangen, mit Hilberg mich zu beschäftigen. Was war das eigentlich für ein Mensch? Er wurde in Wien geboren. Hilbergs Vater Mechel, so ist er geboren, hat sich später Michael genannt, 1889 in Galizien, also in der heutigen Westukraine geboren, damals noch Teil der Habsburger Monarchie Österreich-Ungarn. Und der Vater wanderte eben aus Galizien aus, ging erst nach Berlin, dann nach Zürich und ließ sich letztlich dann in Wien nieder. Da lernte er Hilbergs Mutter kennen. Hilbergs Mutter kam auch aus Galizien, aus Butschatsch, und war auch nach Wien sozusagen ausgewandert innerhalb des Habsburgerreiches. Die ist ein bisschen jünger als der Vater, und die beiden haben 1923 in Wien geheiratet, und 1926 kam dann der erste und einzige Sohn Hilberg zur Welt. Die Familie wohnte in der Wallensteinstraße, und die Familie hat damals in einer Vier-Zimmer-Wohnung gewohnt, hat es zu relativem Wohlstand gebracht. Die Eltern waren nicht Akademiker, das ist vielleicht ganz wichtig für den Lebenslauf von Hilberg. Die hatten aber eine ganze Menge Bücher zu Hause, und über die Bücher kam Hilberg sozusagen zur Wissenschaft und zur Beschäftigung mit Literatur und mit Geschichte. Der Vater hatte als Kleinhändler gearbeitet. Der hat so Kredite vergeben an Leute, die sich Haushaltsgeräte beschaffen wollten, und hat davon gelebt, und zwar eben bis 1938, wie Sie sich vorstellen können. Da war nämlich die große Zäsur, nicht nur im Leben von Raoul Hilberg, sondern auch im Leben seiner Eltern. 38, Sie werden es ahnen, der sogenannte Anschluss Österreichs an das Reich. Der Vater verliert seine Arbeit, Hilbergs Schule wird geschlossen. Hilberg schreibt später in seinen Erinnerungen, damit war meine Kindheit zu Ende mit dem Einmarsch Hitlers in Wien, an den er sich eben erinnern kann. Ja, die zweite große Zäsur war auch im gleichen Jahr, Sie können sich vorstellen, das war das Novemberpogrom 38. Da wird die Familie dann aus der Wohnung gezwungen. Die wird also dann konfisziert und für Deutsche oder für Österreicher sozusagen freigemacht. Und der Vater wird nur unter der Bedingung freigelassen, sollte eigentlich nach Dachau deportiert werden. Als Weltkriegsveteran wird er aber wieder freigelassen unter der Bedingung, dass er so schnell wie möglich mit seiner Familie das Land verlässt. Sie sehen, damals war die Nazi-Politik noch nicht Vernichtung, sondern sozusagen die erzwungene Ausreise. Also dass möglichst viele jüdische Menschen Europa verlassen. Und dann beginnt Hilberg sozusagen den Atlas zu wälzen und zu schauen, wo können wir denn eigentlich noch hin zu diesem Zeitpunkt. Und ich hatte es vergessen, ganz am Anfang zu erwähnen, die Familie von Hilberg ist sehr groß. Die Mutter hat 18 Geschwister, der Vater hat 9 Geschwister. Die meisten davon lebten noch in Osteuropa, starben dann im Holocaust, wurden ermordet. Aber eine Tante ist schon lange vor dem Holocaust nach New York ausgewandert, schon um die 1910er Jahre. Und diese Tante sorgt eben dafür mit Finanzen und mit der notwendigen Genehmigung und so weiter dafür, dass die Hilbergs nach den USA emigrieren können. Und Hilberg beschreibt die Ankunft in den USA als sehr prägend natürlich. Und was er auch erinnert zu dem Zeitpunkt, als er dann ankommt, dass plötzlich auf den Bänken nicht mehr stand nur für Arier, sondern nur für Weiße. Also dass er dann sofort mit einer anderen Art von Diskriminierung konfrontiert war. Jetzt war er nicht mehr der Diskriminierte, sondern er konnte natürlich auf den Bänken Platz nehmen, wenn er wollte, aber er hatte zum Beispiel dann sozusagen gleich die Konfrontation mit einer anderen Art von Diskriminierung, nämlich diesmal gegen die schwarze Bevölkerung. Hilberg reist dann weiter mit dem Bus von Miami bis nach New York, bis zu seiner Tante. Die nimmt ihn dann auf in Brooklyn. Brooklyn war damals der Stadtteil New Yorks, in den die meisten emigrierten Juden erstmal gingen. Was hat Hilberg mitgenommen aus Wien? Das ist super interessant, nämlich das war ein Atlas. Der Atlas ist deshalb so interessant, weil Hilberg hat den Atlas, der so aus den Ende der 20er Jahre stammt, weiter aktualisiert. In diesem Atlas lagen nämlich 2 Zeichnungen von Hilberg. Das zeigt so ein bisschen, was den jungen Hilberg beschäftigt hat. Sie sehen, das sind Zeichnungen aus dem Jahr 1940. Da oben ist eine Zeitangabe, Januar 1940. Da war Hilberg also 13 Jahre alt. Und was hat der 13-Jährige gemacht? Der hat die Karten aktualisiert, die es in dem Atlas gab. Nämlich je nach Kriegsverlauf. 1940 ist hier das Deutschland schon sehr viel größer geworden. Da gehört nämlich Polen auch schon dazu. Und interessanterweise, wenn Sie diese beiden Karten vergleichen, das ist eine Karte aus dem September 1940, also dann nach dem sogenannten Blitzkrieg, als das Deutsche Reich auch Frankreich und Norwegen und Dänemark erobert hatte. Sie sehen hier auch ein Stück weit den Assimilationsprozess Hilbergs in den USA. Die erste Karte nämlich ist noch auf Deutsch beschriftet. Da lesen Sie noch zum Beispiel Türkei. Und hier auf der zweiten Karte lesen Sie schon Türkei. Er beendet dann diese Schule, fängt am Brooklyn College ein Chemiestudium an. Wir sprechen jetzt über das Jahr 1942, 44 und Chemie deshalb, weil sein Vater gesagt hat, mach mal irgendwas, was irgendwie ja dir später Geld einbringt. Er mochte das überhaupt nicht und er hat dann so schnell wie möglich, als er 18 Jahre alt war, die Flucht aus dem Chemiestudium ergriffen und wurde Soldat. Das war einmal eine Möglichkeit, aus dem Elternhaus rauszukommen und zum Zweiten auch die Möglichkeit, US-Amerikaner zu werden. Und dann wird er in den letzten Kriegsmonaten noch in Deutschland eingesetzt. Und der Einsatz ist eben kein Kampfeinsatz mehr zu dem Zeitpunkt, sondern der Einsatz ist einer, wo er gefangene deutsche Soldaten und Offiziere befragen soll, als Muttersprachler. Und er berichtet, dass er halt erstaunt darüber war, dass die immer noch so felsenfest an ihren Führer glaubten und an die gute Sache und so weiter und an den Sieg. Also dass die gar nicht davon abzubringen waren, selbst im März, April 45, als er die befragen musste, dass diese Leute noch so ideologisch so wahnsinnig überzeugt davon waren, was sie da getan haben. Hilbergs Einheit befreit das KZ Dachau. Er selber ist nicht dabei, aber seine Einheit ist dabei. Er rückt mit einigen Kameraden in München ein und stößt da interessanterweise auf die schon in Holzkisten verpackte Privatbibliothek Adolf Hitlers. Jetzt sieht er auch noch die Bücher des Führers sozusagen und guckt, was hat denn der eigentlich so gelesen? Also ob er sie gelesen hat, wissen wir nicht, aber zumindest war sein Signum drin und sieht dann, aha, der hat Martin Luthers Schrift über die Juden gelesen und viele Architekturbücher und so weiter. Er nimmt auch ein paar von den Büchern mit, tatsächlich als klaut sie sozusagen als Erinnerungsstücke und Hilberg geht dann zurück in die USA und nimmt sein Studium wieder auf am Brooklyn College. Aber diesmal kann er sich durchsetzen gegen seine Eltern. Er studiert nämlich nicht mehr Chemie weiter, sondern 46 fängt er dann an, Geschichte und Politik zu studieren. Er geht dann an die Columbia University und trifft da wieder auf Exilanten, nämlich auf Franz Neumann, einen deutschen Politikwissenschaftler, der auch nach den USA flüchten musste. Und Franz Neumann hat 1942 ein wichtiges Buch vorgelegt, nämlich den Behemoth, wo er zum ersten Mal den Staatsaufbau des Dritten Reiches erklärt. Ja, wie kann so ein Staat, der auf Gewalt und so weiter aufgebaut ist und auf gar kein richtiges Machtzentrum kennt, wie kann so ein Staat eigentlich funktionieren? Und Neumanns Antwort ist, naja, dieser Staat hatte vier Säulen, nämlich die Industrie, die Wehrmacht, die Partei und die Behörden, die Zivilverwaltung. Und diese Idee der vier Säulen, die leuchtet Hilberg irgendwie ein und er wird also dann Doktorand bei Franz Neumann und sagt, ja, ich versuche mal diese vier Säulen auch für den Holocaust durchzuexerzieren. Wie diese verschiedenen gesellschaftlichen Teilbereiche, die Industrie, die Wehrmacht, die Partei und die Zivilverwaltung am Holocaust beteiligt waren. Und das wird seine Masterarbeit, die Rolle der Zivilverwaltung beim Holocaust. Und da nimmt er eigentlich die großen Thesen, die dann später in seinem Werk vorkommen, auch schon vorweg. Und Neumann bewertet die zwar sehr gut, die Arbeit, ist aber auch völlig entsetzt von manchen dieser Thesen. Hilberg sagt ihm dann, ja, ich möchte aber nicht nur meine Masterarbeit über den Holocaust schreiben, über die Vernichtung der europäischen Juden, sondern auch meine Doktorarbeit. Und er schreibt eben dann seine Doktorarbeit und beschäftigt sich sehr, sehr ausführlich mit den Quellen des Nürnberger Prozesses. Das sind also Zehntausende von Akten, die nicht in Nürnberg liegen, sondern die sozusagen als Kopie auch in der Butler Library der Columbia University liegen. Also da gibt es so Akteneditionen schon zum sehr frühen Zeitpunkt, wo Hilberg die ganzen Täterakten sich also anschauen kann und die wirklich akribisch durchgeht, alles mit dem Bleistift exzerpiert und daraus sozusagen seine Idee gewinnt, dieser täterzentrierten Perspektive, über die wir eben auch schon gesprochen haben. Hilberg hatte keine Finanzierung für seine Doktorarbeit, also kein Stipendium oder auch keine reichen Eltern, sondern der musste sozusagen sich immer Jobs suchen. Und einer dieser Jobs, die ihm Franz Neumann vermittelt hat, war im War Documentation Project. Das war eine Aktenauswertung von Akten, die die Amerikaner konfisziert hatten bei den Deutschen. Und nun wurde ihm auch klar, diese riesigen Aktenbestände, die es dort gab, die Deutschen haben ja wirklich alles sehr sorgfältig dokumentiert, die werde ich ein Leben lang nicht durchschauen können, sondern es wird eine lebenslange Aufgabe bleiben, immer mehr Akten durchzuschauen, immer mehr Evidenz auch anzuhäufen, eben für gerade, wenn man Holocaust-Leugnern auch begegnen will. Ich hatte gerade schon gesagt, Hilberg war in ständiger finanzieller Not zu der damaligen Zeit und Hilberg hat sich zum Beispiel damals auch bei seinen Eltern verschulden müssen, Kredit aufgenommen, um eben diese Arbeit zum Ende zu bringen, weil er eben keinen Job gefunden hat. Er fand dann einen Job, ja, in Puerto Rico, also im US-Außengebiet. Soweit hat er sich dann schon beworben, um irgendwie zu Geld zu kommen, war er an der Universität einer Stadt namens Mayagüez. Das ist die achtgrößte Stadt Puerto Ricos. Ich kannte sie vorher nicht, also eine völlig unbedeutende Provinzstadt. Da kriegt Hilberg eine Anstellung an der Uni, lehrt aber dort nicht etwa Holocaust, sondern natürlich amerikanische Innen- und Außenpolitik. Das war seine Aufgabe da. Aber er kam an der Uni so eigentlich nicht klar und hat dann sehr schnell den Job auch wieder gekündigt und hat sich dann beworben in Burlington, Vermont. Und hat dort 1955 eine Zusage bekommen und hat 1956 angefangen, dort als Professor zu lehren. Und interessant ist, dass Hilberg nicht etwa wie andere Professoren dann mal in eine andere Uni wechselt, sondern er bleibt wirklich bis zu seiner Emeritierung 1991, also bis er 65 ist, an dieser Uni. Diese liegt sehr schön, aber sie ist halt relativ unbedeutend. Und 1961 erschien das Buch The Destruction of the European Jews, eben auch deshalb, weil in Jerusalem gerade der große Prozess gegen Eichmann lief. Und der Verlag hat sich eben darauf versprochen, naja, die Aufmerksamkeit für diesen Prozess wird eben vielleicht Aufmerksamkeit auch für das Buch generieren. Das war auch tatsächlich so. Da gibt es natürlich eine kleine Kurzbiografie über den Autor. Und in dieser Kurzbiografie ist mit keinem Wort erwähnt, dass der Autor jüdischer Herkunft ist, dass er fast alle Familienangehörigen im Holocaust verloren hat, sondern da steht kurz da, dass er in Europa aufgewachsen ist und dann nach USA kam, aus welchen Gründen auch immer, das wird offen gelassen. Also ich habe das so gedeutet, dass Hilberg auf gar keinen Fall möchte, dass seine Darstellung irgendwie als parteiisch oder emotional oder wie auch immer wahrgenommen wird, sondern das soll also als Standardwerk verstanden werden. Ja, wir werfen mal einen Blick auf das Werk, indem er die großen Thesen entwickelt. Das ist eigentlich seine Doktorarbeit in sehr viel umfangreicherer Form veröffentlicht, 1961. Der Veröffentlichung ging ungefähr eine 6-jährige Verlagssuche voraus. Also Hilberg hatte nicht nur in Deutschland Schwierigkeiten, einen Verleger zu finden, sondern auch in Amerika war das sehr schwierig. Das hatte aber natürlich nicht nur mit dem Thema zu tun, sondern auch schlicht mit dem Umfang dieses Werkes. Also ehe ein Verlag ein solches Buch sozusagen in Angriff nimmt, was ja mit großen finanziellen Risiken verbunden ist, da zögert er erstmal. Und Hilberg war aber zu keinerlei Kompromiss bereit. Also er hat gesagt, Kürzungen nehme ich da nicht vor, das muss sozusagen so vollständig vorgelegt werden, sonst macht es keinen Sinn. Und deshalb ist das Werk so umfangreich geworden. Er hat dann weiter daran gearbeitet an diesem Werk und hat es 1985 und 2003 nochmal aufgelegt. Dann noch mit mehr Fußnoten und noch mit mehr Belegen, je nachdem, welche Quellen dann neu zugänglich waren. Der hat da seine Verleger wirklich zum Wahnsinn getrieben, weil er dann immer lange Faxe geschickt hat. Also in diese Fußnote muss noch folgender Hinweis rein und so weiter. Also, und der hat aber auch darauf bestanden, dass das passiert, sonst wird das Werk eben nicht veröffentlicht. Also Hilbergs Buch wurde auch 1961 in den USA wahrgenommen, besprochen, war natürlich kein Verkaufserfolg, aber wurde nicht ignoriert. Dann macht er eine lange Publikationspause, nämlich von 10 Jahren, und veröffentlicht 1971 so ein Quellenband, wo er einfach die wichtigsten Quellen für die Vernichtung der Europäischen Union zusammenstellt. Der ist auch nicht sehr umfangreich, 150 Seiten. Der schreibt also nichts Neues, sondern veröffentlicht ein Quellenband. 1979 gibt er die Tagebücher von Adam Tschernjakow heraus, auch kein eigenes Buch, sondern auch eine Quellenedition. Und das ist deshalb interessant, weil Adam Tschernjakow war der Vorsitzende des Judenrates im Warschauer Ghetto. Und Hilberg nimmt jetzt zum ersten Mal die Perspektive von jemandem ein, der sozusagen im Ghetto saß und mit den Deutschen zusammenarbeiten musste. Und sozusagen auch vor das Dilemma gestellt war, ja, was tue ich denn eigentlich, wenn ich mit den Deutschen zusammenarbeite? Was bedeutet das eigentlich für mein Volk, für meine Menschen, die mir vertrauen? Und das ist deshalb interessant, dass er nun gerade dieser Herausgeber war des Tagebuchs von Adam Tschernjakow. Und erst 1992, wir hatten es eben schon mal kurz angedeutet, erscheint zum ersten Mal wieder ein selbstständiges Buch Hilbergs. Erst nach seiner Emeritierung kommt er tatsächlich dazu, nämlich Perpetrators, Victims, Bystanders. 1996 folgen dann seine Memoiren, die auch auf Deutsch übersetzt worden sind, die eigentlich diese ganze Publikationsgeschichte, die ich eben angedeutet habe, so ein bisschen erzählen. Und 2001 erscheint sein letztes Buch, Sources of Holocaust Research. Das ist eher so ein methodisches Werk, wo es darum geht, wie lese ich denn eigentlich Quellen zum Holocaust? Sie sehen eigentlich, die gesamten anderen Bücher sind sozusagen wie Anhänge zum großen ersten Buch zu verstehen. Hilberg hat tatsächlich lebenslang nur dieses eine Thema bearbeitet. Und dann hat es lange gedauert. 1961 beginnt die Publikationsgeschichte in den USA. 20 Jahre später beginnt erst die Publikationsgeschichte in Deutschland. Und das hat eben auch zu tun mit diesem Gutachten, das ich im Institut für Zeitgeschichte gefunden habe, ohne zu ahnen, auf was für ein Dokument ich da stoße. Das ist also ein maschinenschriftliches Gutachten, wahrscheinlich aus dem Jahr 1964, wo das Münchner Institut für Zeitgeschichte gefragt worden ist, was meint ihr, sollten wir das Werk von Raoul Hilberg, The Destruction of the European Jews, ins Deutsche übersetzen? Lohnt sich das? Liebe Experten vom Institut für Zeitgeschichte, und die Experten vom Institut für Zeitgeschichte sagen, nee, lohnt sich nicht, braucht da nichts zu machen. Wir haben selber irgendwie gerade ein paar Bücher in der Pipeline zu dem Thema, und ja, diese Art von Hilberg-Darstellung, die ist eigentlich auch schon überholt, von daher braucht da nichts zu machen. Also die loben erst das Werk, gleichwohl glauben wir, aus allgemeinen Erwägungen heraus eine deutsche Übersetzung nicht empfehlen zu sollen. Das Interessante an diesem Gutachten war, dass es keinen Adressaten trug, kein Datum, und dass es auch nicht vollständig überliefert war. Das sehen Sie aber, diese Publikationsschwierigkeiten Hilbergs hatten eben auch damit zu tun, dass es offensichtlich Leute gab, die sagten, das Buch ist gar nicht so wahnsinnig wichtig. Dann begann die deutsche Publikationsgeschichte 1981, und zwar mit einem Werk, das völlig unbekannt eigentlich ist, nämlich mit den Sonderzügen nach Auschwitz. Hilberg hat sich sehr, sehr interessiert dafür, für die Rolle der Deutschen Reichsbahn bei den Deportationen. Und hat dann beruht auf einem Aufsatz, den er auf Englisch geschrieben hatte, ein Mainzer Eisenbahnverlag, Dumjan heißt der, hat das erste Hilberg-Buch 1981 veröffentlicht, wo es eben um die Rolle der Deutschen Reichsbahn ging und wo auch verschiedene Dokumente veröffentlicht wurden. Und 1982 erscheint dann die Olle und Wolter-Ausgabe, von der Sie auch gesprochen haben, Herr Beckmann, hier in Berlin bei einem kleinen Verlag, der sagt, hey, wir müssen doch dieses Buch mal übersetzen. Und interessant ist, dass Hilberg nicht wie andere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler noch Aufsätze publiziert und viele Rezensionen schreibt, sondern dass eigentlich sein Werk vor allen Dingen aus diesen Büchern besteht. Nochmal kurz zur Thesenbildung. Was ist eigentlich so bedeutend an dem Buch von Hilberg? Heute würden wir ja sagen, naja, das ist ja Allgemeinwissen, dass irgendwie die gesamte deutsche Gesellschaft am Holocaust beteiligt war. Das war aber damals, 1961, tatsächlich was völlig Neues, weil man sich eigentlich so darauf zurückgezogen hatte, naja, die ganzen Verbrechen der Nazis waren eigentlich das Werk einer verbrecherischen Clique, die irgendwie sadistisch veranlagt war und psychologische Probleme hatte. Und die haben uns da sozusagen in diesen ganzen Mist reingeritten. Und die meisten Leute hatten damit nichts zu tun, sondern das waren Hitler und noch eine Handvoll anderer NS-Größen. Und Hilberg sagt zum ersten Mal, nee, Moment mal, ich kann nachweisen, dass tatsächlich alle Teile der deutschen Gesellschaft in den Massenmord verwickelt waren. Und dass dieser Massenmord eben vor allem ein bürokratischer und administrativer Prozess war. Also wir haben ja heute beim Holocaust vielleicht zuerst die Bilder von Erschießungsgruben im Osten vor Augen, aber Hilberg hat sozusagen in die Amtsstuben reingeschaut, hat gesagt, wie ist es denn eigentlich dazu gekommen, dass diese Leute rechtzeitig mit Waffen und Munition an den Erschießungsgruben gestanden haben, also den logistischen Prozess auch sehr genau nachvollzogen. Und weitere Thesen, die er hatte, waren einmal die Dezentralität des Prozesses. Es gab eben kein Ministerium für Judenvernichtung, es gab keine Behörde, sondern dieser ganze Prozess lief dezentral ab, war auf mehreren Schultern verteilt, in mehreren Ämtern. Es war ein ungeheurer komplexer Prozess und mein Lieblingsbeispiel für die Komplexität dieses Prozesses ist, stellen Sie sich mal vor, dass die Deutschen es tatsächlich geschafft haben, einen Deportationszug aus Thessaloniki, aus Griechenland, bis nach Auschwitz zu leiten, über verschiedene Eisenbahnsysteme, über verschiedene Abrechnungssysteme und so weiter. Wie hat das funktioniert? Wie konnte man, ich weiß nicht, ob es heute einen Zug von Thessaloniki nach Polen gibt, wahrscheinlich nicht und es wäre wahrscheinlich auch sehr schwierig einzuschicken, aber man hat das unter Kriegsbedingungen tatsächlich geschafft und Hilberg wollte eben wissen, wie hat man das geschafft? Also wie wurden das eigentlich abgerechnet und so weiter? Das ist nur ein Beispiel dafür, für die Komplexität. Und dieser Prozess war stark ökonomisiert. Für die Judenvernichtung gab es kein Budget. Es gab für die Judenvernichtung kein Ministerium, keine Behörde und es gab auch kein Budget dafür. Die musste sich sozusagen selbst finanzieren. All die Leute, die daran beteiligt waren und die Kosten, die da verursacht wurden, unter anderem eben für die Züge, die ja abgerechnet wurden, das war ein Prozess, der sich selbst finanzieren musste. Also hat man diese Ausbeutung und die Enteignung der Juden sehr stark betrieben, eben auch um zur Finanzierung dieses Prozesses. Also dieser ökonomische Aspekt ist sehr stark auch. Und es war eben ein Prozess, der modernen Prinzipien der Arbeitsteilung genügte. Also alle Aufgaben waren verteilt. Das hatte auch den Vorteil, in Anführungsstrichen, für die Täter, dass sie sagen konnten, naja gut, ich habe ja bloß einen Stempel auf diesen Zettel gemacht. Ich konnte ja nicht ahnen, dass das bedeutet, werden jetzt Menschen erschossen. Oder ich habe ja bloß diesen Bericht geschrieben und so weiter. Also die Arbeitsteilung brachte auch eine große Möglichkeit zur Entlastung mit sich. Aber die Arbeitsteilung war auch Grundvoraussetzung dafür, dass der Prozess so ungeheuer effizient war. Denn die Vernichtung von über 5 Millionen Menschen in ungefähr 5 bis 6 Jahren ist tatsächlich ein effizienter Prozess. Das war das, was Hilberg eigentlich am erschreckendsten fand, dass die Deutschen diesen Prozess so ungeheuer effizient durchgeführt haben, sogar kostendeckend. Also das ist ja eine logistische Leistung, für die Hilberg, ich sage das mit aller Vorsicht, Leistung natürlich in Anführungsstrichen, für die Hilberg ein großes Interesse hatte. Das hat für ordentlich Aufsehen auch damals schon gesorgt und für ordentlich Widerstand und auch Gegenwind. Und dann erst 20 Jahre später wird sein Werk überhaupt erst wahrgenommen und er mit ihm als Person auch. Hilberg ist auch wird dann auch gefragt als Gutachter in Gerichtsprozessen gegen Kriegsverbrecher. Er wird Gremienmitglied zum Beispiel im Holocaust-Museum in Washington, aber auch hier in Deutschland im Fritz-Bauer-Institut und in Wien im Wiesenthal-Institut. Und er wird dann sozusagen vom Pionier der Holocaust-Forschung zum Doyen der Holocaust-Forschung. Und bekommt dann Ehrungen, sehr spät erst die Ehrungen. 1997 wird er Ehrendoktor der Universität Wien, 10 Jahre vor seinem Tod. Und der Tod, als Hilberg am 7. August 2007 stirbt, vermeldet, dass es, ich weiß nicht, wie oft Sie auf der FAZ-Titelseite Todesmeldungen finden von Wissenschaftlern. Hier ist eine, nämlich Hilberg wird hier kurz gewürdigt. Das zeigt dann, dass er am Ende seines Lebens eine hohe Reputation und eine hohe Bekanntheit auch in Deutschland genoss. Das als kurzer Einblick in das Leben von Raoul Hilberg. Ich habe nochmal einen Ausspruch von ihm, das eigentlich ganz gut sein Leben zusammenfasst und auch seine Persönlichkeit. Ich bin kein Mensch, der sich fügt.